ARD Sounds.
Michael, stell dir vor, du bist gerade US-Präsident, du hast gemeinsam mit Israel Iran angegriffen und jetzt stellst du fest, die Bevölkerung unterstützt diesen Krieg nicht in dem Maße, in dem du das erwartet hast. In weiten Teilen lehnt sie ihn sogar ab. Welches Erklärungsmuster liegt dir da nahe?
Na, wenn ich mich in diesen aktuellen Präsidenten reinversetze, dann gibt es wohl nur eine Erklärung: Die Medien sind schuld. Also das sagt er ja immer wieder mal. Auf seiner Plattform Truth Social hat er geschrieben, hochgradig unpatriotische Medien sendeten oder schrieben Lügen über den Krieg, statt über die großartigen Erfolge zu berichten. So beschwerte er sich auf seinem hauseigenen Social-Media-Kanal Truth Social.
Ja, Landesverrat, unglaubwürdig, kriminell sei das, sagt Trump. Und auch der Chef der Medienaufsichtsbehörde, Brandon Carr, manche nennen ihn einen republikanischen Hardliner, der hat sinngemäß gefordert, die Medien sollten nicht so negativ berichten über den Iran-Krieg, sie sollten patriotischer agieren, das ist eine Vokabel, die häufig auftaucht, sonst könne man ihnen die Lizenz entziehen. Dass aber nicht alle Medienmenschen dadurch eingeschüchtert sind. Michael, das kann man auch schon beobachten, oder?
Ja, genau. Es gibt immer wieder auch sehr kritische Äußerungen, kritische Analysen. Hier zum Beispiel von Terry Moran. Das ist ein ehemaliger ABC-Korrespondent. Und der hat über Brandon Carr und diese ganze Geschichte Folgendes gesagt.
Well, we're supposed to cover the war accurately, okay? And accurately means...
Wir sollen über den Krieg genau berichten und genau meint, über die Fakten so präzise wie möglich im Sinne der amerikanischen Zuschauer zu berichten. Was wir von Trump und Brandon Carr hören ist, Achtung, wenn uns eure Berichterstattung über den Krieg nicht gefällt, werden wir auf euch zukommen. Sie lassen den Hammer auf dich nieder, weil sie die Amerikaner im Dunkeln halten wollen. Und das in einem Moment der Krise, wenn der erste Zusatzartikel, der Meinungs- und Pressefreiheit garantiert, während des Krieges wichtiger ist als je zuvor. Ja, Terry Moran war das. Und der ist auch selbst ein interessanter Fall, weil der Journalist wurde im letzten Jahr selbst Opfer der Trump-Regierung, also im übertragenen Sinne zumindest, weil er in einem Tweet den Trump-Berater Stephen Miller als erstklassigen Hassverbreiter bezeichnete. Und daraufhin wurde er von seinem damaligen Sender ABC entlassen. Und Kritiker vermuten, dass dieser Fall eine Art vorauseilender Gehorsam seitens des Senders war.
Ja, man kann nachvollziehen, dass Medienmenschen und Journalisten in den USA, ja, ich sag mal, ihre Arbeit gerade mit einer gewissen Sorge nachgehen. Wir haben ja auch, wenn wir das größere Bild zeichnen, haben wir gesehen, wie gefährlich es für Trump-Kritiker werden kann. Denken wir mal an Comedian Jimmy Kimmel. Der hat ja nun um ein Haar nur seine Sendung verloren. Und gerade aktuell wird über eine Übernahme ganz im Sinne Trumps gesprochen. Warner Brothers, zu dem das kritische CNN gehört, wird an einen Trump-freundlichen Investor gehen.
Ja, und deswegen fragen wir uns heute, ist das alles eigentlich schon Zensur? Was bedeutet das alles für die Medien- und Meinungslandschaft in den USA? Das fragen wir heute den Kollegen und ehemaligen ARD-Korrespondenten Arthur Landwehr. Er ist uns aus Washington zugeschaltet. Hallo, Herr Landwehr.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Landwehr, Trumps gespaltenes Verhältnis zur Presse und zur Pressefreiheit ist ja nicht neu. Im Grunde ist das so seit Jahrzehnten, das beobachten wir. Wenn man dieses erste Jahr jetzt aber Revue passieren lässt, hat man schon den Eindruck, da verschiebt sich schon so ein bisschen was hin zu einem autokratischen System nach dem Motto, bist du für uns oder gegen uns? Ist das jetzt zu zugespitzt dargestellt oder würden Sie da mitgehen?
Nein, das ist genau das, was er macht. Und wenn man es beschreibt, dann ist es letztendlich so aus der Bedienungsanleitung, wie werde ich ein Diktator? Weil als erstes geht man gegen die Justiz vor und als zweites gegen die Medien. Das ist in der Geschichte eigentlich immer so gewesen. Und er macht es eben mit Hilfe von Druck, mit Hilfe von Erpressung letztendlich auch. Und zwar nicht nur gegen einzelne Journalisten, sondern eben auch gegen die Medienunternehmen, denen er dann mit Hilfe dieses Brandon Carr, den Sie eben genannt haben, Lizenzen entziehen lässt, Fusionen nicht genehmigen lässt und ähnliches. Also das macht er schon, aber es ist eben auch nicht so, dass jetzt die Journalisten einfach wie das Kaninchen auf die Schlange blicken und einfach nichts mehr machen, sondern da gibt es schon eine ganze Menge auch an Solidarität. Um mal nur ein Beispiel zu nennen, das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, wollte durchsetzen, dass nur noch das berichtet werden darf, was vorher vom Verteidigungsminister auch abgesegnet wurde. Da sind die Leute dann einfach ausgezogen und haben gesagt, ja gut, dann berichten wir gar nicht mehr. Also da gibt's schon Widerstand.
Aber interessant ist ja, finde ich, da würde mich Ihre Einschätzung mal interessieren, wie offen da gedroht wird. Wenn wir jetzt noch einen Moment nochmal bei dem Brandon Carr bleiben, das ist ja der Vorsitzende von dieser Medienkommission, FCC, der hat ja gesagt, also man werde Sendern, Zitat, die als Fake News bekannte Falschmeldung und Nachrichtenverzerrungen verbreiten, die Lizenz entziehen und sie hätten nun Zeit, ihren Kurs zu korrigieren, bis die Verlängerung ihrer Sendeerlaubnis anstehe. Also das schrieb er auf X. Da überrascht mich ja immer so ein bisschen so diese offene Drohung. Also früher hat man es ja doch eher so ein bisschen noch eher im Hintergrund gehalten. Ist das jetzt eigentlich einfach so der Ton, der auch durch Trump selbst kommt natürlich, an dem man sich aber jetzt gewöhnen muss?
Ja, das ist genau so. Also das war etwas, was früher subkutan passierte. Das waren versteckte Drohungen, die man aber verstanden hat und die man zu verstehen hatte. Und jetzt ist es offen. Das geht in alle Bereiche, beispielsweise eben auch in die Justiz, die ich eben schon genannt habe. Das Justizministerium ist mittlerweile zu einer offenen politischen Waffe umfunktioniert worden. Und auch da wird offen gedroht. Also das gehört zum Stil und das überträgt sich jetzt eben auch auf das Thema Medien.
Wobei aber interessant ist, wie mächtig dieser Brandon Carr überhaupt ist. Also man liest ja Kabelnetze wie CNN und Fox News und die Zeitungen des Landes und YouTube zum Beispiel liegt ja außerhalb der Reichweite von diesem Medienwächter. Also so viel Macht hat er ja gar nicht. Er hat ja nur eine beschränkte Möglichkeit, auch einzugreifen.
Ja, das stimmt. Und trotzdem ist gerade diese Drohung mit der Lizenz ein wirklich wichtiges Thema. Oder nehmen wir etwas anderes. Sie haben eben Jimmy Kimmel genannt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da ging es um Fusionspläne der Firma Disney, zu deren Imperium gehört die Sendung, die Jimmy Kimmel moderiert, auch heute noch moderiert. Dann haben sie ihm auf Wunsch des Weißen Hauses gekündigt. Er sollte vom Sender fliegen. Und nach einer Woche war er wieder da. Und warum? Weil Hunderttausende Amerikaner ihre Disney-Abos gekündigt haben. Und dieser Gegendruck, über den wird relativ selten dann wiederum berichtet, dass das ja nicht einfach so passiert. Und nach einer Woche war Jimmy Kimmel wieder da und sagte dann bei seinem ersten Stand-up, und im Übrigen haben mir meine Chefs bei Disney gesagt, ich soll ihnen noch eines mitteilen, wenn sie ihr Abo wieder reaktivieren wollen. Oben rechts in der App, da ist ein Pluszeichen, da bitte draufdrücken. Also das zeigt, dass hier die kommerziellen Interessen der Unternehmen und die politischen Interessen des Weißen Hauses oft gegeneinander laufen. Und da ist eben die Frage, wo ist der Druck am größten?
Aber es ist ja auch interessant, wie gespalten die Medienlandschaft und die Gesellschaft insgesamt in den USA auch ist. Also ich mache mir ja manchmal den Spaß und gucke dann so diese Ausschnitte aus Jimmy Kimmel oder Stephen Colbert, der wird ja jetzt im Mai abgesetzt beim anderen Sender CBS. Aber ich gucke mir das manchmal bei YouTube an und was da ja interessant ist, dass ja dort in den Shows es eigentlich zu nahezu 100% nur gegen Trump und die Trump-Regierung geht. Ne? Also es ist schon interessant, dass es dann irgendwie auch so eine parallele Medienlandschaft gibt, also wo man dann auch weiß, das geht konkret immer gegen Trump. Also das ist ja auch interessant, also dass es dann schon immer noch diese Stimmen gibt, die sind ja auch sehr prominent auch.
Naja, das ist ja etwas, was wir in den USA schon seit langem beobachten, und zwar schon vor der ersten Amtszeit von Donald Trump, dass die Mediengesellschaft auseinanderdriftet, dass das, was man so Echokammern oder Bubbles nennt, dass das ein lange vorhandenes Phänomen ist. Man schaut, wenn man Nachrichtensender schaut, dann schaut man entweder CNN oder Fox News. Man schaut nie beides. Und bleibt dann natürlich in dieser eigenen Bubble, in der die eigene Haltung jeweils bestätigt wird und die anderen dann als Lügner empfunden werden. Und natürlich ist es so, dass man Berichterstattung von Fox News auf der einen Seite und CNN auf der anderen Seite über ein und das andere Ereignis nicht wiedererkennt, auf jeweils anderen Sender. Ne? Aber die sind auch nicht verlässlich, was Donald Trump und was die Regierung angeht. Also Fox News beispielsweise hat sich in der letzten Zeit immer wieder mal gegen ihn gestellt. Oder selbst Leute wie Tucker Carlson, der früher bei Fox News war, jetzt einen eigenen, sehr populären rechten Podcast macht, der stellt sich jetzt auch gegen den Präsidenten wegen des Iran-Krieges. Ne, weil er sagt, das passt nicht in unsere MAGA-Ideologie, das passt nicht in America First. So stelle ich mich gegen ihn, und da finden die dann auch immer wieder Selbstbewusstsein. Aber das Entscheidende ist diese gespaltene Mediengesellschaft, die dazu führt, dass man die jeweils anderen nicht mehr erkennt.
Sie haben den Iran-Krieg jetzt angesprochen. Es gibt in diesen Tagen ja auch Trump-Kritiker, die gesagt haben, dass die Medien in den USA den Menschen die Wahrheit über den Krieg teilweise vorenthalten, hat zum Beispiel die ehemalige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene gesagt, war früher eine loyale Trump-Unterstützerin. Sie sind in Washington. Wie nehmen Sie denn die Berichterstattung über den Iran-Krieg wahr? Ist da Kritik oder ist das in Ihren Augen nicht patriotisch? Wie kritisch wird über diesen Krieg dann auch gesprochen in den USA?
Ja, die Frage ist ja, was ist patriotische Berichterstattung über einen Krieg und ist das die Aufgabe von Medien? Also was hier auffällt, ist, dass eine Frage immer wieder gestellt wird in der Berichterstattung, nämlich warum? Was ist eigentlich das Ziel? Und die Kritik, die von allen Seiten eigentlich an Donald Trump und auch an dem Verteidigungsminister geübt wird, ist, ihr erklärt uns nicht, warum wir dort sind. Was ist das Ziel? Wann hören wir wieder auf? Also wie definieren wir Sieg? Alles das, was eigentlich dazugehört, wenn man einen Krieg führt, all das findet nicht statt. Und das ist die große Kritik, die hier geübt wird. Nicht an dem Krieg an sich. Das ist sehr unterschiedlich, denn wenn man sich auch mal die Umfragen anschaut, dann ist es nur etwa ein Drittel der Amerikaner, die den Krieg für gerechtfertigt hält. Aber unter den MAGA-Anhängern sind es immerhin dann doch 80%. Das klingt nach viel. Normalerweise kann er sich aber auf 95% seiner MAGA-Anhänger verlassen. Also da wird schon kritisch nachgefragt. Das hat aber jetzt mit unpatriotischer Berichterstattung wenig zu tun, wenn man die so definiert, dass man kritiklos berichten müsste.
Was man sich ja auch fragt, ist jetzt eine schwierige Frage sicherlich, aber dieser Umbau, nenne ich es jetzt mal, der amerikanischen Medienlandschaft, also wie dauerhaft wird der eigentlich sein? Also es gibt ja auch diesen Fall des Fernsehsenders CBS, da ist jetzt eine bei der Nachrichtenabteilung eine sehr Trump-freundliche Chefredakteurin, Barry Weiss, die man da eingesetzt hat, und es gab ja auch die Debatte um die Washington Post, weil der Besitzer Jeff Bezos gesagt hat, also er hat bestimmte Leitlinien im Meinungsressort, und vor ein paar Wochen kam ja auch die Meldung, dass da 300 Leute entlassen werden, wobei das nochmal ein eigenes Thema ist. Aber befürchten Sie eigentlich, dass dieser, also ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Umbau der Medienlandschaft da dauerhaft sein wird, oder werden wir vielleicht da wieder auch einen Rückbau erleben in dem Moment, wo Trump nicht mehr dran ist?
Das wird ganz sicher passieren. Also dieser Druck in dem Moment, in dem der aufhört, wird sich da auch wieder eine Rückbewegung entwickeln. Aber man muss vieles von dem, was wir über die amerikanische Medienlandschaft lesen, hören, sehen, auch ein bisschen differenzierter nochmal anschauen. Also Sie haben beispielsweise die Washington Post genannt. Jeff Bezos hat die gerettet vor ein paar Jahren, als sie praktisch pleite war. Er hat sie ausgebaut, hat sehr viele Journalisten eingestellt, hat gesagt, wir können nur mit exquisitem Journalismus diese Zeitung wieder groß machen, überhaupt die Presselandschaft stärken. Das hat er gemacht. Und unmittelbar vor der Wahl hat er der Zeitung untersagt, dass sie sich ausdrücklich für Kamala Harris als zukünftige Präsidentin ausspricht, also eine Wahlempfehlung abgibt, was in den USA an sich üblich ist. Aber er hat das so begründet, dass er gesagt hat, das hat mit objektiven, unabhängigem Journalismus nichts mehr zu tun. Das möchte ich nicht. Und daraufhin haben einige 100.000 ihre Abos gekündigt. Und jetzt hat die Zeitung kein Geld mehr. Und er musste Leute entlassen, um sie wieder profitabel zu machen und zu sagen, der Mann hat doch so viel Geld, dann kann er doch was zuschießen. Das ist für einen Geschäftsmann nicht wirklich akzeptabel. Also da kommen unterschiedliche Dinge mit hinein. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass hier jemand etwas Trump-freundlich umbaut, sondern hier haben wir den Druck, der insgesamt auf die Medienlandschaft, der herrscht, wie wir ihn auch in Deutschland kennen, einfach durch eine veränderte Wirtschaftslage, zurückgehende Anzeigen, zurückgehende Werbung insgesamt, weil sie sich in die digitalen Medien verschiebt. All diese Dinge passieren gerade und darauf muss man reagieren. Und das ist nicht nur politische Reaktion, sondern das ist in erster Linie auch wirtschaftliche.
Wir haben am Anfang die aktuelle Meldung oder die relativ aktuelle Meldung erwähnt, dass Paramount Warner und damit auch das regierungskritische, kann man sagen, CNN übernehmen will. Die Unternehmerfamilie Ellison gilt ja als Trump-nah. Für wie bedeutsam halten Sie denn jetzt diese Übernahme in diesem Gesamtkontext?
Ja, wenn das dazu führen sollte, dass CNN sein Programm ändert, dass diejenigen, die heute eine, sagen wir mal, eher Trump-kritische Berichterstattung machen, vom Sender genommen werden und ersetzt werden durch Trump-freundliche Berichterstatter, dann hätte das natürlich eine große Bedeutung, weil dann ein Gegengewicht fehlt in dieser Medienlandschaft. Denn eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, dass man beides hat. Man hat ein CNN oder man hat ein Fox News, und viele mögen Fox News nicht, weil es nun wirklich ein rechtes Programm ist, aber man hat eben doch eine Auswahl. Das wäre dann nicht mehr der Fall. Und das ist aber nicht gesagt, denn auch diese Familie, die das übernehmen will, hat ein wirtschaftliches Interesse. Sie will am Ende des Tages Geld verdienen mit diesem Programm, und ihr nützt es gar nichts, wenn sie einen Donald Trump unterstützt, der in 3 Jahren nicht mehr da ist. Und insofern würde ich da ein ganzes Stück erst einmal abwarten und auch einigermaßen gelassen abwarten, selbst wenn es hier einen Besitzerwechsel geben sollte. Denn wie gesagt, die wirtschaftlichen Fragen sind häufig sehr viel brennender und drängender als die politischen.
Ist auch interessant, was Sie sagen, weil ich habe vor ein paar Tagen in einem Artikel gelesen, dass dieser Fernsehsender CBS, also dessen Nachrichtenabteilung, dass die totale Quoteneinbrüche haben, seitdem die so ein bisschen Trump-freundlicher berichten. Und ein anderes Beispiel, was mir auch noch einfällt, es gibt ja diese Zeitung aus dem Hause Rupert Murdoch, der ja auch schon seit Jahrzehnten und auch in Großbritannien aktiv ist und Australien, dass da ja zum Teil in diesen Blättern von ihm, also New York Post oder das Wall Street Journal, ja durchaus auch sehr, sehr kritische Geschichten, auch sehr kritische Recherchen erscheinen, wo man sonst ja immer gesagt hat, dass die Murdoch-Blätter ja eher auf konservativer Linie sind. Also insofern stimmt schon, das Bild ist dann offenbar nicht so einheitlich, wie man manchmal hier so in Deutschland denkt.
Also das bei CBS war absehbar, denn das passt genau in dieses Echokammersystem hinein. Denn wenn jemand von dem Sender, an den er sich gewöhnt hat, der seiner eigenen Haltung entspricht, nicht mehr befriedigt wird, nicht mehr bestätigt wird, dann geht man weg. Das ist ein völlig normaler, natürlicher Prozess. Man bleibt hier dann nicht sitzen und sagt, jetzt ärgere ich mich jeden Abend. Nein, man sucht sich einen Sender, bei dem man wieder das gleiche Wohlgefühl bekommt. Und das ist genau das, was CBS mit seinen Nachrichten gerade erlebt hat. Da hat man Fehler gemacht, und genauso würde es einem Fox News gehen, wenn die sagen würden, ach, wir machen jetzt mal eine etwas liberalere Berichterstattung, eine demokratenfreundliche Berichterstattung, dann würden sofort die Zahlen einbrechen und sie würden nicht irgendwie aus dem anderen Lager Leute dazu gewinnen. So ist der wirtschaftliche Prozess in den Medien.
Vielleicht könnte das eine Pointe sein, dass die Medienwelt und der Journalismus in den USA möglicherweise besonders resilient ist, weil es eben diese wirtschaftliche Abhängigkeit dann teilweise auch gibt.
Also das muss man sagen. Man hat der politische Druck, der auf Unternehmen, auf Wirtschaftsunternehmen ausgeübt werden kann, der ist begrenzt. Wenn man zugrunde legt, dass man am Ende des Tages mit seinen Investitionen auch Geld verdienen will, dann kann man sich nicht politisch abhängig machen, denn das ist auf gar keinen Fall eine Garantie für Gewinn, sondern im Gegenteil, eher besteht die Gefahr, dass man hier ins Hintertreffen gerät.
Herr Landwehr, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, sehr gern.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.